Ja, guten Morgen. Wir haben wieder Präsenzgottesdienst in Rosenheim. Pastor Peter und die Gemeinde ist hier. Die Gemeinde ist nicht groß, aber sie ist da und wir freuen uns, dass wir Präsenzgottesdienst haben und auch wieder die Nachricht nach draußen schicken können über das Internet. Danke, dass wir so fantastische Techniken zur Verfügung haben, Herr, dass wir es einsetzen können, dass das die Predigt aus dieser kleinen Gruppe, aus diesem kleinen Kreis nach draußen geht. Wir haben heute ein Wort, ich habe ein Wort bekommen, hatte ich ja schon vorigen Sonntag angekündigt. Die Überschrift heißt, was gefällt Gott oder wie können wir Gott gefallen? Und jetzt habe ich mal über den Begriff Gefallen nachgedacht. Der hat ja ganz unterschiedliche Anwendungen, wenn wir es mal sehen. In vielen Fällen ist er wirklich negativ und er kann aber auch positiv sein. Nehmen wir nur zum Beispiel den Ausspruch, zur Last gefallen. Jemand zur Last fallen. Das ist nicht gerade gut, ne? Das ist nicht so witzig. Oder wenn, die Bibel spricht auch davon, nicht nur in der Lotterie um Lotto, sind die Lose gefallen. Das heißt, Gott spricht ja auch in der Bibel, dass gelost wurde und das sind auch die Lose gefallen. Dann etwas, wenn wir kommen, du hast es eben gesagt, auf dem Weg, das ist dir aufgefallen. Ja, da war ein Kreuz und das ist dir aufgefallen. Das finde ich gut. Und ich habe dir heute Morgen Gefallen getan. Habe ich dir einen Gefallen getan? Ja, eben. Ne? Jemand einen Gefallen tun. Oder das andere, was noch schöner ist, es ist vom Himmel gefallen, sagen wir manchmal, wenn plötzlich etwas da ist. Ja, wo ist das hergekommen? Wie hast du das gekriegt? Ja, es ist vom Himmel gefallen. Ne? Ich meine, es ist so ein Wort, was wir einfach gebrauchen, aber was einfach ja einen tieferen Sinn hat. Und jetzt kommt das Böse. Sie sind unter die Räuber gefallen. Boah, du kommst Kroppersbusch noch nicht vorbei. Ne? Das gibt es einen Spruch in Schleswig-Holstein. Da sind die Räuber im Kropper, in Kropp. Und da ist der Kroppersbusch. Aber das muss ich mal später erzählen. Ja, dann kommt etwas ganz Böses, Mariupol, die Stadt ist gefallen. Muss man überlegen, was ist da passiert? Die ist gefallen, wieso ist sie gefallen? Die ist weg, die ist platt, die ist nicht mehr da. Okay? Die Leute haben aufgegeben. Da hat das Wort gefallen einen ganz anderen Sinn, finde ich, oder? Ja, eben, nicht? Die Stadt ist gefallen. Oder wenn wir sagen, die Gefallenen, dann denken wir einmal in den Krieg, die sind natürlich erschossen worden und sind dann umgefallen oder gefallen. Habe ich auch überlegt, warum nennt man die eigentlich Gefallene? Oder der Mensch, der in die Grube fällt, gell? Das ist ja auch das, der ist auch gefallen. Da kann Gott ihn nur wieder rausholen. Und so ist vielfach, man könnte das eigentlich ergänzen, es gibt viele Dinge, über die ich jetzt noch nicht nachgedacht habe. Man könnte diese Liste beliebig ergänzen. Gott hat gefallen. An wen hat er gefallen? Und das werden wir jetzt untersuchen. Ich habe als erstes einige Verse aus dem Hebräerbrief. Ich habe die Luther-Übersetzung. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen hat. Das heißt, Gott hat was Besonderes mit ihm vor und hat ihn deshalb entrückt. Er hat ihn aus irgendwelchen Trouble rausgenommen und hat ihn zu sich geholt. Da gibt es noch zwei. Mose, wissen wir nicht genau. Und, wer ist der andere? Elia. Das sind die zwei, die mit Sicherheit entrückt worden sind und Mose ist eben noch. Das war nicht Tagesordnung, dass die entrückt werden, aber die Entrückung, auf die wir zusteuern, das wird ein gewaltiges Ereignis sein. Wir haben vor einigen Wochen darüber gepredigt. Und dann heißt es im Hebräer weiter im Vers 6, aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Da haben wir es wieder, was du auch vorhin schon angesprochen hast. Wir haben ein Wort zum Opfer schon vorgeschaltet heute. Da war auch, hat die Conny gesprochen, da war auch das Gefallen schon drin, das Gefallen Gott gefallen. Ich habe einen weiteren Vers dazu herausgesucht. Und dann möchte ich, bevor ich den Kolosser 9 und 10 lese, möchte ich aus der Neuen Genfer die Verse 7 und 8 vorher nochmal lesen, damit wir wissen, worauf es eigentlich hinausgeht. Also der Brief an die Christen in Kolossä, Kapitel 1, Vers 7. Euer Lehrer ist in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Das muss man vorher lesen, denn es kommt jetzt der Vers 9 und 10, um den es eigentlich geht. Deshalb fängt es an. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Das waren 9 und 10. Und wenn wir im Vers 10 in der Luther-Übersetzung lesen, dann heißt es, dass ihr dem Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt. Da ist bei Luther das Gefallen noch drin, die Neue Genfer drückt es anders aus. Ich habe dann noch einen Vers im 1. Thessalonicher. Es sind interessanterweise immer Verse aus den Kapiteln der Briefe von Paulus, außer Hebräer, das war natürlich ein anderer Briefschreiber, vielleicht Paulus sogar, das wissen wir aber nicht genau. Wir haben immer die ersten Kapitel, wo es immer gleich an die Warnung geht, ihr müsst Gott gefallen. Das ist immer als erstes die Aussage in den Briefen, die Paulus nach Thessalonich und nach Kolossä schreibt. Und so kommt jetzt auch hier im 1. Thessalonicher 2, und zwar in den Versen 3 bis 4, ich lese Luther. Denn unsere Ermahnung kommt nicht aus betrügerischer Absicht oder unlauterem Sinn, noch aus List, sondern wie Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, so reden wir nicht, als wollten wir Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Sie sind ja aufgetaucht in Thessalonich. Und da hat man erst gedacht, ja, die wollen was verkaufen. Die haben Waren dabei und sind fliegende Händler, die irgendwas an die Leute bringen wollen. Und man kann ja auch geistliches Eigentum verkaufen. Und insofern sind sie erstmal wohl etwas zurückhaltend gewesen. Und dann haben sie ihnen aber ganz klar gesagt, wir sind doch nicht mit unlauterem Sinn hier und auch nicht mit List. Das ist ja ganz deutlich, sondern wie Gott uns für wert erachtet hat, als wollten wir Menschen gefallen, sind wir nicht unterwegs. Wir wollen nicht Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Ein weiterer Vers aus dem Brief, aus dem ersten Brief an die Thessalonicher, da möchte ich auch, bevor ich den Vers 4, 1 von Luther lese, möchte ich die Verse 3, 12 und 13 lesen. Das ist von dem vorhergehenden Kapitel der Rest. Sonst versteht man wieder das nicht, weil es auch da übergeht. Und da heißt es, jetzt aber etwas anderes. Also muss vorher ja etwas sein. Wenn wir das nicht verstehen, dann wissen wir nicht, worum es geht. Ich fange in 3,12 an. Und für uns erbitten wir von Herrn immer eine größere Liebe zueinander und zu allen Menschen eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient, und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Und das steht hier, Amen. Jetzt geht es weiter mit Luther. Luther sagt dann weiter. Und da mussten ja die Verse davor erst kommen. Weiter, Brüder und Schwestern, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr wandeln sollt, um Gott zu gefallen. Was ihr ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Also hier sagt er, dass es einen Weg gibt, wie sie wandeln sollen. Und den wollen wir uns näher angucken. Und dazu gebe ich euch auch noch einen Psalm. In dem Psalm gibt es in jeder in jeder Ecke viele, viele Verse, wo es um Gott gefallen geht. Und ich habe einen wichtigen rausgegriffen aus Psalm 147, Vers 11. Da heißt es, er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Das ist auch wieder etwas, wo dieses Weltliche kommt, diese Helden, die so protzen, oh, ich kann alles, ich mache alles und ich schaffe alles. Und dann sage ich immer, ohne Gott bringst du sowieso nichts zustande. Ne? Haben wir ja auch viele Beispiele, wenn wir so sehen. Da sind ja einige in der Bibel auch, die dann anschließend, wo die Luft rausgegangen ist. Ne? Nicht nur Heiden, sondern auch Christen, ne? Oder christlich Leute, die christlich unterwegs waren. Also, wir vertrauen nicht auf die Stärke der Rosse und auf die Kraft der Männer. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Ja, was bedeutet das nun? Und da wollen wir uns mehr befassen, was jetzt hier der David in diesen 147 Vers 11 ausdrückt. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, heißt es im ersten Teil des Verses. Und dann geht es aber weiter, die auf seine Gnade harren. Ich finde, die beiden Teile passen gar nicht recht zusammen. Diese beiden Dinge, dass wir einmal ihn fürchten sollen und dann sollen wir auf seine Gnade harren, das macht eigentlich so, wenn man es schnell liest, gar keinen Sinn. Aber betrachten wir erstmal den ersten Teil. Gott freut sich an denen, die ihn fürchten und an demjenigen, der eine respektvolle Ehrfurcht vor ihm hat. Das ist doch klar. Gell? Das heißt der erste Teil. Und Gott zu fürchten, was bedeutet das nun? Was sind die Aspekte, die wir hier jetzt erstmal finden im ersten Teil, um dann nachher den anderen Teil wieder damit in Verbindung zu bringen? Ich habe vier Punkte hier. Das erste ist das Böse meiden. Das ist der erste Punkt. Und da habe ich einen Bibelvers dazu. In Sprüche 8, Vers 13 heißt es, alle, die den Herrn achten, hassen das Böse. Deshalb hasse ich Hochmut, Stolz, ein Leben voller Unrecht und Lüge. Vier Punkte, wo wir eigentlich täglich mit betroffen sind. Das habe ich bewusst abgenommen, dass kein Hochmut sein soll. Das brauche ich nicht. Versteht ihr? Ich habe hier ein Bild hing hier als Foto von mir, haben wir meine Mitarbeiter aufgehängt. Für die Leute im Internet sage ich das. Und das ist ein nettes Foto, wenn wir zusammen sind. Aber für den Gottesdienst brauche ich sowas nicht. Da hängt das Kreuz und unsere Menora. Und das ist wichtig. Mehr brauchen wir nicht. Stolz brauchen wir nicht. Hochmut brauchen wir nicht. Hochmut kommt vor dem Fall. Gell? Und ein Leben voller Unrecht und Lüge. Und das ist genau das, was Gott nicht mag. Ich komme im zweiten Satz dazu. Da geht es noch weiter. Aber wir haben erst den ersten Punkt. Der zweite Punkt, auf Gott hören und seinen Anweisungen folgen. Das heißt, hast du auch im Wort zum Opfer genau schon gesagt, dass wir auch dadurch an ihm gefallen haben, wenn wir seine Gesetze, Gebote halten. Hast du gesagt, habe ich noch falsch verstanden. Aber du hast es dann richtig mir gesagt. Hier finden wir doch einen klassischen Vers von Abraham, 1. Mose 22. Abraham soll seinen Sohn töten, der also letztlich die einzige Hoffnung ist, dass er Vater vieler Völker ist. Da könnte er doch sagen, also Herr, das macht doch nun überhaupt keinen Sinn. Aber Abraham gehorcht Gott und will das durchziehen. Und das ist für mich immer, da kriege ich immer so ein kaltes Schauern, wenn ich daran denke, wenn ich mit dem Messer vor meiner Tochter sitze und Gott sagt, nun lass mal, das ist schon gut. Gell? Aber bis dahin, boah, die müssen ja beide Höllenqualen ausgestanden haben. Sowohl der Sohn als auch der Sohn war ja, das war ja kein Baby, gell? Jugendlich Heranwachsender, ja. Der hat ja schon gewusst, Papa, wir haben doch gar kein Opferlamm. Oh, und dann steht der Vater mit dem Messer da. Boah. Ha, ihr könnt nachfühlen, was ich da auch empfinde. Ne? Aber ich bin froh, dass Gott uns nicht solche Aufgaben, solche Prüfungen auferlegt. Aber das wär schon schlimm. Ja, gut, aber wir gucken ja auf Abraham, auf Gott hören und seinen Anweisungen folgen. Und da bin ich immer froh, ihr kennt meinen Ausspruch, wenn Gott mir etwas sagt, ist die einfachste Antwort die Ja und Amen. Und wenn ich weiß, dass es von Gott kommt, dann ist das Einfachste. Das war das Zweite. Das Dritte, sich bewusst sein, das habe ich eben schon angedeutet, dass Gott uns sieht. Dass Gott wirklich dabei ist. Dass Gott nicht irgendwo versteckt ist, dass wir, egal wo wir uns verstecken, Gott immer da ist. Das ist ja das. Wir können vor ihm weglaufen. Das haben ja viele auch schon in der Bibel beschrieben, wo ich auch hingehe. Erstens, du warst schon da. Es gibt so ein Lied, wo ich auch hingehe, du warst schon da. Wo ich auch bleibe, du bist mir nah. Das ist etwas, Gott kennt uns und Gott kennt unsere geheimsten Dinge, die wir noch niemand erzählt haben. Gott weiß sie und er weiß ja, wie wir ticken. Warum weiß er das? Weil er uns geschaffen hat. Ganz einfach, genau. Also, sich bewusst sein, dass Gott uns sieht. Und das müssen wir immer wieder vor Augen haben, egal was wir tun, Gott weiß es. Und damit müssen wir uns eigentlich vor ihm rechtfertigen. Und da möchte ich eigentlich gar nicht erst mit einer Sache kommen, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Und dann muss man halt doch hingehen, aber das ist der zweite Teil. Interessant, wir kommen ja gleich zum zweiten Teil. Der vierte Punkt, wissen, dass wir eines Tages vor Gott stehen werden. Und das Wort, was mich immer beschäftigt, wo ich drüber nachdenke, wir müssen Rechenschaft für jedes nutzlose Wort ablegen. Eieieiei. Habe ich da wohl viele gesprochen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte schon einige, wo ich wirklich gesagt habe, Kaiser, der hätte wirklich den Mund halten sollen, gell? Aber okay, es passiert und ich werde dann irgendwo das mal wieder präsentiert bekommen. Und dann kann ich sagen, vergib mir. Jedes nutzlose Wort, das wir gesprochen haben. Ja, Herr. Und hier möchte ich ein Gebet anschließen, Herr. Lass uns diese vier Punkte immer beherzigen. Lass uns sehen, dass wir wirklich nicht hochmütig stolz werden, dass wir Unrecht und Lüge meiden, Herr, und dass wir auf dein Wort achten, auf deine Anweisung achten und immer uns rückversichern, ob du auch wirklich das von uns verlangst oder ob du uns aufforderst, das zu tun. Lass uns bewusst sein, dass wir, egal wo wir sind, immer dich um uns haben, Herr. Das ist wie so ein Schutzschild einerseits, aber es ist auch wie so ein Filter, dass du das, was von außen auf uns zukommt, an uns zwar reinlässt, aber uns auch sagst, so, das musst du jetzt selber prüfen, wie du damit umgehst. Herr, und du wirst uns dann die Bestätigung geben, was gut und richtig ist und was falsch und verderblich ist und wirst uns dann auf dem richtigen Weg führen. Denken wir an die heutige Losung, wo du die Blinden auf einem Weg führst, den sie nicht kennen, den sie noch nie gegangen sind, Herr. Das ist für uns da, wenn wir wirklich manchmal uns verstrickt haben in Dingen, die vielleicht nicht so dir gefallen. Und wir wissen, und daran sollen wir festhalten, Herr, dass wir eines Tages vor deinem Thron stehen werden, Herr. Und da freuen wir uns drauf, dass wir dieses betrübliche Erdenleben dann beenden und in weißen Kleidern und im Thronsaal mit dir zusammen sind. Danke, Herr. Das Thema im ersten Teil des Absatzes war, Gott freut sich darüber, über Menschen, die ihn fürchten. Ehrfurcht ist angesagt. Und Ehrfurcht wollen wir immer an den Tag legen. So, jetzt ist der zweite Teil. Wir sind immer noch im Psalm 147, Vers 11. Gott hat Gefallen an denen, erstens, die ihn fürchten und an denen, die auf seine Gnade harren. Jetzt will ich das mal verbinden. Wie gehört das zusammen? Wie gehört auf seine Gnade harren mit dem ersten Teil, mit Ehrfurcht zusammen? Und da finde ich, ist etwas ganz wichtig, was wir aus den vier Punkten gelernt haben. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass wir Gott ehren und ihn fürchten, aber trotzdem versagen. Dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich bin abgerutscht. Ich will ja nicht sagen, dass wir gerade unten in der Grube liegen, aber dass wir an einem Punkt sind, wo wir am Rutschen sind und wo wir eben feststellen, hey, das ist eigentlich nicht das, was im ersten Teil ist, dass wir auf Gottes Wegen sind und ehrfürchtig vor ihm stehen. Und in diesem Moment, wenn wir das feststellen, dann brauchen wir seine Gnade. Und dann passen diese beiden Teile wieder zusammen. Dann ist Ehrfurcht und Gnade nämlich da. Und dann muss ich mich wieder besinnen, dass ich dann nicht wie Adam weitermache und mich immer weiter entferne, sondern ich muss dann sagen, stopp, ich will zurück und ich will wieder mit Gott zusammen sein. Ich will mich nicht weiter entfernen und ich will auch nicht weiter abrutschen und ich will nicht verzweifeln. Wenn ich diesen Punkt richtig steuere, sage ich mal, richtig angehe und dann auch aufpasse, dass ich das Richtige tue. Das Einfachste ist doch, Herr, vergib mir, ich habe was Falsches gemacht. Wir haben zwar unser Sündenbewusstsein, das sage ich ja immer wieder, verloren, dass wir Kinder Gottes geworden sind, aber wir können doch immer noch sündigen. Und das ist doch, ich will nicht sagen, dass das normal ist, aber es ist immer wieder möglich, dass uns Dinge passieren, die uns einfach so durchrutschen und dann merken wir plötzlich, hey, und dann zu Gott zu kommen und sagen, vergib mir. Oder auch zu den Menschen oder zu den Umständen wieder eingreifen und sagen, Herr, ich spreche mit den Leuten und ich will wirklich umkehren und will wirklich durch deine Gnade wieder in den Stand versetzt werden, dass ich dort bin, wo ich vorher war. Nämlich in deiner Nähe. Versagen heißt ja auch, dass ich was gemacht habe, was Gott nicht gefällt. Das Versagen heißt dann, dass Gott mich nicht anschauen kann, weil Sünde da ist. Also muss diese Sünde doch wieder aus dem Raum. Und dazu habe ich aber wieder seine Zusage, dass er gnädig ist. Und wenn ich ganz weit weg bin, dann ist er sogar barmherzig und holt mich wieder. Hallo, Amen. Genau, das war's doch. Jetzt könnte ich zum Schluss, möchte ich fast eine Gleichung aufstellen. Versagen oder fangen wir mal mit Gefallen an. Ja, Gefallen. Wir sind ja Gott gefallen. Aber das Wort Gefallen ist ja auch negativ. Wenn wir gefallen sind, ist das gleich Versagen. Das ist doch richtig, ne? Wenn wir gestürzt sind, ist ja irgendwas falsch, denn wir haben irgendwas übersehen, wir sind gestolpert und sind hingefallen. Also gefallen heißt Versagen. Und dann kommt plus das Hoffen auf Gnade. Weil wir dann wieder sagen, hey, jetzt brauche ich dich. Und dann, wenn wir das festgestellt haben, dann kommt die Gleichung, geht weiter, ist, Gott hat wieder Gefallen an uns. Eigentlich ganz einfach, nicht? Und doch manchmal schwierig, sehe ich das richtig? Erstmal, dass man es erkennt, wo ich falsch abgebogen bin. Und zum anderen, dass ich dann wirklich den Mut habe und sage, Herr, ja, und das macht aber Hoffnung, und das möchte ich euch heute eigentlich mitgeben, dass diese Hoffnung ja vorhanden ist und der Psalm 147, Vers 11, sagt das ja nun mal ganz deutlich. Ich lese ihn noch mal vor. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Das sind wirklich zwei Teile. Halleluja. Amen. Wir machen Gottesdienst weiter, aber ich verabschiede mich jetzt von unseren Internet- und Trema-Hörern und wünsche einen gesegneten Sonntag und eine ganz gesegnete neue Woche. Geht hin im Namen des Herrn. Alles Gute. Amen.